Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am zweiten Tag des G7-Gipfels im französischen Biarritz hat Frankreichs Präsident Macron mit einer überraschenden Initiative versucht, Bewegung in den Iran-Konflikt zu bringen. Völlig unerwartet traf am Nachmittag Irans Außenminister Zarif in dem Badeort ein. Der Streit über das iranische Atomprogramm war eines der Themen bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs großer Industrieländer.
Überraschungskur auf dem G7-Gipfel. Kurz vor 16 Uhr die Eilmeldung. Der iranische Außenminister ist in Biarritz gelandet. Er komme auf Einladung des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian, bestätigt der Élysée. Bilder von dem Treffen gibt es nicht. Damit setzt Frankreich die Atomgespräche mit einem Paukenschlag auf diesem Gipfel in Szene. Treffen mit der US-Delegation sind allerdings nicht geplant, twittert die iranische Seite. Die Bundeskanzlerin reagierte am Abend verhalten auf den überraschenden Vorstoß.
Das ist sozusagen ein Parallelereignis am gleichen Ort, aber keine G7-Bewegung. Und jetzt muss man schauen, ob sozusagen die unmittelbare Überbringung des Gesprächsgangs gestern dann noch weitere Möglichkeiten sich ergeben, dass mit dem Iran gesprochen werden kann.
Das Thema Iran gehört zu den heikelsten auf diesem Gipfel. Der Streit mit Trump über das Atomabkommen, das er boykottiert, ist weiterhin ungelöst. Keine Atomwaffen und kein neuer Krieg in der Region. Darauf verständigten sich die Sieben immerhin. Die große Frage, gibt es jetzt Bewegung? Die Situation ist heikel. Wir müssen alle daran arbeiten und am Ende uns miteinander austauschen. Präsident Trump reagiert auf die Frage, ob er informiert war, so. No comment, kein Kommentar. Differenzen auch beim Thema Handelsbeziehungen am Morgen in der ersten Arbeitssitzung. Die Sorge ist groß, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China den Welthandel insgesamt schwer beschädigen könnte. Auch Premier Johnson stellte sich in dieser Frage eng an die Seite der Europäer, hieß es, ebenso wie beim Thema Russland. Trump hatte sich für die Wiederaufnahme Putins in diesen Kreis stark gemacht, doch die Runde ließ ihn abblitzen. Kein Thema derzeit. Dafür beschäftigte die G7 in Biarritz aber dies, die verheerenden Waldbrände in Brasilien. Die sieben großen Industrienationen bieten zwar kein Geld, aber technologische und logistische Hilfe an. Das treibt auch die Gipfelgegner um. Einige hundert Teilnehmer demonstrierten gegen die Umweltpolitik Macrons, die sie zu ineffektiv finden. Die Proteste blieben heute, aber anders als gestern, friedlich.
Zum G7-Gipfel nun Tina Hassel live aus Biarritz.
Seit dem späten Nachmittag rätselt man in Biarritz, wer von der Blitzeinladung des iranischen Außenministers wirklich gewusst hat. Die Kanzlerin anscheinend nicht, auch wenn sie bei der Frage mehrfach ausweicht und die Initiative Macrons heute ausdrücklich unterstützt. Dieser erneute Überraschungscoup des französischen Gastgebers ist jedoch riskant. Zarif steht auf der US-amerikanischen Sanktionsliste. Angespornt durch die offenbar konstruktiven Gespräche gestern Abend zum Iran, demonstrieren die Europäer damit den Versuch einer eigenständigen Initiative, hoffentlich mit stillschweigender Duldung Trumps, zur Not aber auch gegen den US-Präsidenten. Um das Risiko abzufedern, betonten heute alle, dass es sich ja nur um ein paralleles Ereignis am selben Ort handelt. Auch Boris Johnson scheint diesen Versuch zu unterstützen. Befürchtungen, er könnte sich vor einem Handelsabkommen mit dem Iran locken lassen und ausbrechen aus der Allianz der Europäer, hat sich bislang nicht bestätigt. Zurück zu Jens Riewer.
Im Kampf gegen die Brände im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind die ersten Soldaten im Einsatz. Sie unterstützen die Feuerwehr etwa mit Löschflugzeugen. Insgesamt hat Präsident Bolsonaro rund 44.000 Soldaten zur Brandbekämpfung mobilisiert. Sieben Bundesstaaten haben ihre Hilfe bereits beantragt. Die Regierung stellte außerdem umgerechnet etwa 8,3 Millionen Euro bereit. Die Waldbrände sind die schwersten seit Jahren. Auch Bolivien ist stark betroffen.
In Hongkong ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Erstmals setzten die Sicherheitskräfte dabei neben Tränengas auch Wasserwerfer ein. Einzelne Demonstranten warfen Pflastersteine und Brandsätze auf Beamte. Die Polizei drohte, die Proteste aufzulösen. Anhänger der Opposition demonstrieren in Hongkong seit Wochen gegen den Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone.
Israel hat nach eigenen Angaben erneut Luftangriffe auf iranische Stützpunkte in Syrien geflogen. Das Militär habe die Ziele südlich von Damaskus in der vergangenen Nacht beschossen, um einen bevorstehenden iranischen Drohnenangriff auf Israel zu vereiteln, so ein Sprecher. Dabei sollen 5 Menschen getötet worden sein.
Bilder aus der vergangenen Nacht südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus. Nach Angaben des israelischen Militärs handelt es sich um einen Präventivschlag. Israelische Kampfflugzeuge haben demnach Stellungen der in Syrien stationierten Al-Quds-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden und mit ihr verbündeter schiitischer Milizen angegriffen. Der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden hat geplant, von Syrien aus mit Killerdrohnen Israel zu attackieren, so wie er bereits Flughafen und Ölfelder in Saudi-Arabien, Jemen und andere Orte im Nahen Osten angegriffen hat. Wir halten Iran und Syrien für diesen Angriffsversuch verantwortlich. Israels Premier Netanyahu, gerade mitten im Wahlkampf, gab am Nachmittag an der Grenze zu Syrien ein Statement ab. Er zitierte den Satz aus dem Talmud: Wenn jemand sich erhebt, um dich zu töten, töte ihn zuerst. Außerdem erklärte er, Israel werde auch künftig jeden Versuch eines iranischen Angriffs unterbinden. Israel hatte bereits erklärt, in den vergangenen Jahren hunderte Luftangriffe gegen iranische Stellungen in Syrien geflogen zu haben. Die jüngste Attacke war offenbar eine der heftigsten. Der Iran hat auch Verbündete in einem weiteren Nachbarland Israels. Die Hisbollah-Partei und Miliz im Libanon meldete ebenfalls in der vergangenen Nacht einen Angriff. Über der Hauptstadt Beirut sei eine israelische Drohne niedergegangen, eine weitere in der Luft explodiert. Israel machte dazu keine Angaben.
Die CSU schlägt zur Finanzierung verschiedener Klimaschutzvorhaben eine staatliche Anleihe für Sparer vor. Dabei sollen Bürgerinvestitionen mit einem garantierten Zinssatz von 2% honoriert werden, sagte Landesgruppenchef Dobrindt der Bild am Sonntag. Klimaschutz brauche Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien, so Dobrindt. Der grünen Politiker Kindler wies den Vorschlag zurück. Es wäre ehrlicher, die schwarze Null zugunsten von Klimaschutzinvestitionen aufzugeben. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Schwesig hat sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer ausgesprochen. Der Vorschlag der Kommission um ihren Co-Vorsitzenden Schäfer-Gümbel sei kein Griff in die Mottenkiste, sondern eine Antwort auf die Fragen der Gegenwart, sagte Schwesig im ARD-Sommerinterview. Beim Koalitionspartner stößt der Vorschlag auf massiven Widerspruch. 1995 hatte das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer als verfassungswidrig eingestuft. 1997 wurde die Abgabe ausgesetzt.
Entspannte Arbeitsatmosphäre am Mittag in Berlin beim Treffen der SPD-Bundesminister. Vom Finanzminister ist über die Pläne zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer hier nichts zu erfahren. Umso deutlicher das Plädoyer der kommissarischen Parteivorsitzenden im ARD-Sommerinterview. Deutschland sei das Land mit den geringsten Steuern auf Vermögen.
Deshalb finde ich unseren Plan, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, für diejenigen, für Multimillionäre, die ein großes Vermögen haben und ihren Beitrag für unser Land leisten, von dem sie auch profitieren, das ist ein gerechter Plan.
Auf der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in Dresden allerdings ist am Abend keine Begeisterung über den Vorschlag des Koalitionspartners zu spüren.
Ein schlechtes Signal für Mittelstand, für Wirtschaft. Und anstatt sich zu überlegen, wie wir in einer konjunkturell abkühlenden Phase Signale setzen könnten, um Wirtschaft zu beleben, Arbeitsplätze zu halten, ist dieser Vorschlag völlig kontraproduktiv. Und der wird jedenfalls in der Großen Koalition niemals Realität werden.
Allerdings habe die Regierung viele Versprechungen gemacht, die Geld kosten werden, wenden Experten ein, zum Beispiel bei der Sicherung der Renten.
Der Staat muss jetzt überlegen, wie er das finanzieren will. Und da sollte er natürlich erst einmal auch über Ausgabenkürzungen nachdenken, aber auch über die Frage, welche Steuern müssen erhoben werden, um das zu finanzieren. Vermögensteuer ist eines, aber sie sollte so gestaltet werden, dass sie wirtschaftlich nicht schädlich ist.
Wie genau sich die SPD die Ausgestaltung der Vermögensteuer vorstellt, will sie morgen im Anschluss an die Präsidiumssitzung bekannt geben.
Angesichts eines immer angespannteren Wohnungsmarktes in Berlin hat Stadtentwicklungssenatorin Lomscher Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt festgelegt. Der Entwurf der linken Politikerin sieht vor, dass die Wohnungsmiete höchstens knapp 8 € pro Quadratmeter betragen darf für alle Lagen. Dazu können unter Umständen Aufschläge für Modernisierungen kommen. Ausgenommen sind dem Entwurf zufolge unter anderem Neubauten ab 2014. Die Koalitionspartner der Linken, SPD und Grüne, reagierten zurückhaltend auf den Vorschlag. Aus der Opposition kam heftige Kritik.
Die rechtsextreme Bewegung Pro Chemnitz hat am Abend in der sächsischen Stadt eine Kundgebung abgehalten. Einige hundert Anhänger versammelten sich zu einer Demonstration. Es gab auch Gegenproteste des Bündnisses Chemnitz Nazifrei. Morgen jährt sich der tödliche Messerangriff auf einen 35-jährigen Deutschen, der vor einem Jahr zu rechten Demonstrationen und Übergriffen geführt hatte. Chemnitz selbst feierte an diesem Wochenende ein Bürgerfest für mehr Zusammenhalt.
Bundespräsident Steinmeier hat im italienischen Fivizzano um Vergebung für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen gebeten. Bei einer Gedenkfeier warb Steinmeier für ein engagiertes Eintreten gegen Nationalismus und Rassismus. Die Europäer sollten aus den NS-Verbrechen die Lehre ziehen, sich für Freiheit, Demokratie und ein vereintes Europa einzusetzen, so Steinmeier. Vor 75 Jahren hatten SS-Soldaten in der Gegend um Fivizzano etwa 400 Menschen ermordet. In der Fußball-Bundesliga haben auch Wolfsburg und Leipzig den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Wolfsburg gewann am Abend 3:0 bei Hertha BSC. Zuvor hatte Leipzig Frankfurt mit 2:1 besiegt.
Timo Werner wurde schon vor dem Spielbeginn frenetisch gefeiert, als seine Vertragsverlängerung bis 2023 während der Mannschaftsvorstellung verkündet wurde. Vor über 40.000 Zuschauern war das Spiel erst 10 Minuten alt, als Timo Werner seine Wertigkeit unter Beweis stellte und die Gastgeber unter Leipzigs neuem Trainer Julian Nagelsmann mit 1:0 in Führung brachte. Für den deutschen Nationalspieler war es bereits der zweite Treffer im zweiten Spiel. Frankfurt wurde zunehmend stärker. Das nächste Tor aber fiel in der 80. Minute wieder auf Leipziger Seite. Sehr sehenswert durch Yusuf Paulsens ersten Saisontreffer. Der Däne belohnte sich damit für eine insgesamt sehr engagierte Leistung. Die Gäste kämpften bis zum Schluss. Mehr als der Anschluss durch ihren auffälligsten Spieler Gonzalo Paciencia in der 89. Minute blieb den Hessen aber nicht. Auch in den 6 Minuten Nachspielzeit gab es keine weitere Tormöglichkeit. Und so konnte RB Leipzig im 4. Bundesliga-Jahr erstmals die ersten beiden Spiele für sich entscheiden.
Die Tabelle: Dortmund, Leipzig, Freiburg, Wolfsburg und Leverkusen mit 6 Punkten, dann München und Mönchengladbach. Die zweite Hälfte wird angeführt von Frankfurt, dahinter Hertha BSC, Schalke und Augsburg. Ohne Punkte bisher Bremen, Paderborn, Köln und Mainz.
Die deutschen Hockeyfrauen gewinnen im belgischen Antwerpen bei der Europameisterschaft die Silbermedaille gegen die Niederlande. Der amtierende Weltmeister dominiert von Beginn an die Partie und hat bei der 1:0-Führung auch etwas Glück. Die Kugel, abgefälscht von Kapitänin Janne Müller-Wieland, unhaltbar für Torhüterin Julia Sonntag. 0:1 zur Pause. Deutschland schafft es einfach zu selten, Gefahr vor dem niederländischen Tor zu kreieren. Das Team von Trainer Xavier Reckinger riskiert am Ende alles. Die Torhüterin ist raus, Deutschland in Überzahl, kassiert das entscheidende 0:2. Die Niederlande sind Europameister und für die deutschen Hockeydamen steht nun die Olympia-Qualifikation im Fokus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. August.
Die feuchtwarme Luft breitet sich weiter nach Nordwesten aus, sodass Gewitter, auch Unwetter, morgen noch etwas häufiger auftreten können. Auch aktuell gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes in einigen Regionen vom Südosten bis in die Mitte. Im übrigen Land bleibt es heute Nacht meist trocken. Morgen im Norden und ganz im Westen wieder viel Sonne, sonst auch kompaktere Wolken und im Tagesverlauf Schauer und Gewitter, die unwetterartig ausfallen. In der Nacht Tiefstwerte von 20 bis 10 Grad. Morgen 24 Grad an der Ostsee bis 34 Grad in Sachsen-Anhalt. Auch am Dienstag viel Sonne, vom Südosten bis in den Nordwesten lokal heftige Schauer und Gewitter. Mittwoch und Donnerstag leicht wechselhaft, aber weiter spätsommerlich warm.
Um 22.45 Uhr hat Karin Mjoska diese Tagesthemen für Sie. Überraschung in Biarritz, warum Irans Außenminister plötzlich auf dem G7-Gipfel auftauchte und Bürgerfest und rechte Demo. Chemnitz ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.